herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iswas, dem Podcast der Agrarkoordination. Mein Name ist Mireille. Wir alle spüren es beim Einkauf, die Lebensmittelpreise sind rasant gestiegen. Und wir fragen uns heute, wer verdient denn daran? Die Bäuerinnen und Bauern sind es auf jeden Fall nicht. Am Beispiel Milch wird deutlich, dass sie aktuell im Durchschnitt 6 Cent je Liter draufzahlen. Und dass dies keine Perspektive bietet, das zeigen auch die anhaltenden Proteste der Bäuerinnen in Deutschland und auch in vielen anderen EU-Ländern. Und gleichzeitig steht die Landwirtschaft ja auch noch vor der Aufgabe, Umweltschutz zu leisten und Treibhausgasemissionen zu senken. Dass so eine Veränderung aber nur möglich ist, wenn wir faire Preise für Landwirtinnen und Verbraucherinnen am Markt herstellen. Darüber spreche ich heute mit meinen zwei Gästen. Ich freue mich sehr, heute mit Lisa Völkel von der Verbraucherzentrale Bundesverband zu sprechen über Transparenz, Preistreiberei und Verbraucherinnen, von denen viele durchaus bereit sind, mehr für Klimaschutz, Artenvielfalt oder Tierwohl zu zahlen. Und ich freue mich sehr, dass Elmar Hannen heute auch dabei ist vom European Milk Board, eine Interessensvertretung für Milchbäuerinnen in Europa. Und er ist selber Milchbauer und er fordert, dass wir eine Marktgestaltung brauchen, also eine Marktpolitik, die Bäuerinnen in der Lieferkette stärkt und damit auch für faire Preise am Markt sorgt. So, herzlich willkommen Lisa Völkel, herzlich willkommen Elmar Hannen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier diese Gesprächsrunde machen und über die Gestaltung von Lebensmittelpreisen sprechen, und zwar faire Lebensmittelpreise für Verbraucherinnen und Bäuerinnen. Und da habe ich mit euch zwei Gesprächspartnerinnen, dass wir einmal gucken können. Wir haben den Anfang der Lieferkette, wir haben das Ende der Lieferkette und natürlich interessiert uns auch sehr, was passiert eigentlich dazwischen. Und anfangen möchte ich gerne mit dir, Elmar, und einmal auf die Situation gucken von Milchbäuerinnen in Deutschland. Denn es zeigt sich ja, dass Milchbäuerinnen in Deutschland keine kostendeckenden Preise für ihre Milch erhalten, schon seit langer Zeit. Und zusätzlich steigt ja auch noch der Druck, Klima- und auch Tierwohlmaßnahmen auf den Höfen umzusetzen, was ja wiederum zur Folge hat, dass Produktionskosten auch nochmal steigen. Du bist selber Milchbauer. Zu welchem Preis verkauft ihr denn eure Milch und wie beurteilst du eure Situation im Moment auf dem Hof?
Ja, erstmal schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich schilder gerne unsere Situation hier. Ich bin Lieferant einer großen Genossenschaftsmolkerei und wir erfüllen Klimastandards, Tierwohlstandards und Umweltstandards als Prozessqualität und haben eigentlich über unsere vertragliche Absprache mit der Molkerei dafür Mehrwerte, für diese Mehrwerte auch einen sogenannten Aufschlag auf den Milchpreis zu bekommen. Und die Situation aktuell ist, da sind wir heute ganz aktuell. Ich habe nämlich gerade die Abrechnung für den Monat Februar vor Augen bei einem Grundpreis von 37 Cent und dadurch, dass ich diese drei Mehrwertkategorien erfülle bei uns auf dem Betrieb, komme ich dann auf einen Auszahlungspreis von 42 Cent aktuell für die Milch im Februar geliefert. Also wir sind jetzt im dritten Drittel vom März schon und jetzt erfahre ich, was ich für die Februarmilch bekomme, und das ist der Preis. Aktuell ist aber mein Produktionskostenwert auf unserem Betrieb ungefähr bei 45,6 Cent. Das nur so zur Information, und da können wir dann in das Thema gerne einsteigen. Wie ist die Situation bei uns? Also wir arbeiten unter Kostendeckung wenn ich alles berücksichtige.
Danke erstmal für diesen Einstieg. Wir kommen ja natürlich im Verlauf des Gesprächs nochmal auf, woran liegt es denn auch? Also wie gestalten sich überhaupt die Preise am Markt? Und vor allem werden wir auch darüber reden, welche Veränderungen wir da brauchen. Lisa, wenn wir jetzt nochmal so ans Ende der Lieferkette gehen, dann sind ja die Preise für Verbraucherinnen für Lebensmittel in der letzten Zeit sehr stark gestiegen. Wie geht es denn den Verbraucherinnen mit dieser Preisentwicklung und den doch auch aktuell hohen Kosten?
Also für die Verbraucherin sind die hohen Kosten tatsächlich eine sehr große Belastung im Lebensmittelbereich. Denn auch wenn wir beobachten, dass die Inflation gerade wieder sinkt, heißt das ja tatsächlich nicht automatisch, dass die Lebensmittel wieder günstiger werden. Denn es geht bei diesen Inflationsstatistiken immer um die Teuerungsrate zum Vorjahresmonat. Wenn man sich jedoch die Preissteigerung seit 2020 anschaut, sind die Lebensmittelpreise tatsächlich um knapp 33% gestiegen. Im Moment gehen die Reallöhne da gar nicht mit. Das heißt, die Verbraucherinnen müssen tatsächlich tiefer in ihr Portemonnaie greifen und sorgfältiger bei ihrem Einkauf auf den Preis achten. Dabei kommt es zu Ausweichbewegungen. Das heißt, man greift auch mal zur Eigenmarke statt den teuren Markenprodukten oder orientiert sich an Angeboten, die gerade in den Supermärkten sind. Aus einer Umfrage des VZBV in 2023 wissen wir, dass sich 44% der Verbraucherinnen beim Lebensmitteleinkauf tatsächlich einschränken.
Also auch eine schwierige Situation. Und ja, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen genauer hingucken, also die Bandbreite an Verbraucherinnen in Deutschland ist ja auch hoch. Wir sehen aber auch, dass Ernährungsarmut auch ein Thema ist. Du hast auch lange Zeit die Tafel in Berlin koordiniert. Also du hast es selber auch kennengelernt. Und ja, wir brauchen auch Angebote für alle Verbraucherinnen. Nun habt ihr auch Umfragen gemacht. Und mich interessiert nochmal zu hören, inwieweit denn Verbraucherinnen überhaupt bereit sind, auch mehr für Qualität zu zahlen?
Also Verbraucherinnen sind tatsächlich in jedem Fall bereit, mehr für Qualität zu bezahlen, denn andere Kriterien bekommen immer mehr Bedeutung beim Einkauf. Das heißt, nachhaltige Themen wie Umweltbewusstsein, Tierwohl, Bio oder auch fairer Handel werden immer wichtiger und beeinflussen die Entscheidung im Supermarkt. Durch eine Befragung unserer Dachorganisation BOIG, die erst jetzt im März 2024 rausgekommen ist und in 8 Ländern stattgefunden hat, unter anderem in Deutschland, wissen wir, dass 7 von 10 Verbraucherinnen tatsächlich bereit sind, mehr für besseres Tierwohl zu bezahlen. Und auch durch eigene Befragung wissen wir, dass es Verbraucherinnen sehr wichtig ist, die regionale Landwirtschaft zu unterstützen und dafür auch mehr bezahlen würden. Für Verbraucherinnen ist es aber schwierig zu entscheiden, welche Aussage auf der Verpackung sie tatsächlich vertrauen können. Auch da gab es erst diese Woche eine Studie, die veröffentlicht wurde, bei der sich herausgestellt hat, dass sich das Kaufverhalten nicht davon beeinflussen lässt, wo die Information zur Haltungsform zur Verfügung gestellt wird. Also zum Beispiel entweder auf der Verpackung oder auf einem Hinweisschild am Regal. Daraus schließen wir, dass es den Verbraucherinnen, den eigentlich wichtigen Informationen, nämlich zum Beispiel, was die Haltungsform überhaupt aussagt und das Vertrauen in die bestehenden Kennzeichnungen fehlt. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass noch mehr zur Verbraucherbildung beigetragen wird. Und sicherlich war es auch in den Zeiten der hohen Inflation vielen Verbraucherinnen nicht möglich, im selben Maß beim Einkauf auf Qualität zu achten, wie es das in der Corona-Zeit zum Beispiel war, weil durch die hohen Kosten weniger Geld zur Verfügung gestanden hat. Das hat man ja auch an den Umsatzeinbrüchen bei Fairtrade und Bio gesehen. Aber auch hier wird in Zukunft wieder mehr ein Fokus drauf gelegt werden, gerade jetzt, wo sich die Preise ein bisschen stabilisieren, wo die Gehälter auch wieder steigen. Nichtsdestotrotz wird es halt immer eine Gruppe an Verbraucherinnen geben, für die es wichtig ist, ein preisgünstiges Angebot zur Verfügung stellen zu können. Solange sich nämlich an armutsgefährdeten Einkommen, zum Beispiel bei Transferleistungen, nichts ändert. Da gab es eine ganz spannende Studie des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen aus dem letzten Jahr zur sozialen Ungleichheit. Da wurden marginalisierte Frauen in den Bereichen Wohnen und Lebensmittel befragt. Und es hat sich herausgestellt, dass die Frauen sehr wohl wissen, wie man sich gesund und ausgewogen ernährt und darauf auch sehr viel Wert legen. Gleichzeitig sind Lebensmittel aber die größte Möglichkeit, ihre Haushaltsausgaben zu senken und sind damit auch einfach der erste Posten, der eingespart wird. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass man Entlastungsmaßnahmen schafft, die es allen Menschen ermöglicht, sich ausgewogen und gesund zu ernähren.
Gibt es ja auch verschiedene Vorschläge, also sei es jetzt zum Beispiel auch vom Bürgerrat für Ernährung mit Blick auf zum Beispiel kostenfreie Schul- oder Verpflegung in der Schule oder in der Kita. Also es gibt da ja auch Vorschläge, was dann halt auch von der Sozialpolitik und auch ja in den Bereichen auch umgesetzt werden muss. Wenn wir jetzt nochmal zurück oder nochmal drauf gucken, also wenn ich jetzt als Verbraucherin, Elmar, die Frage geht jetzt nochmal an dich, wenn ich als Verbraucherin im Laden bereit bin, mehr für mich ja zu bezahlen, weil ich weiß, sie ist aus Weidehaltung oder auch Biomilch, dann gehe ich ja davon aus, dass auch ein Mehrbetrag bei den Landwirtinnen ankommt, nämlich dafür, dass sie auch Klima- oder Tierwohlleistung gebracht haben. Aber dies scheint auch nicht immer zu stimmen. Woran liegt das denn eigentlich? Also wie gestaltet sich da der Markt? Das würde mich noch mal interessieren.
Ja, wenn man die Kalkulation von unten nach oben macht, dann wird eigentlich relativ schnell deutlich, dass in der Wertschöpfungskette Lebensmittel Milliardengewinne gemacht werden. Zu Corona-Zeiten noch mal deutlich mehr. Und dass die Inflation im Grunde genommen, die auf die Corona-Zeit gefolgt hat, jetzt wieder so ein bisschen austarieren ist, wie viel kann ich dem Verbraucher im Prinzip abgewinnen? Für ein billiges Lebensmittel, für ein aufgewertetes Lebensmittel und für ein sogenanntes Premium-Lebensmittel. Ich möchte sie mal so sortieren, das Angebot. Aus meiner Sicht ist das billige Lebensmittel, also das preisgünstige, muss ich mal sagen, ist der Preiseinstieg im Discount oder auch bei den Vollsortimentern, liegt im Moment ungefähr bei der Milch bei 95 Cent. Der Preis bildet sich im Grunde genommen am Weltmarkt. Der Weltmarkt ist immer das, wo die Discounter hinschauen und sagen, das ist das, wo niedrigste Preisniveau, wo wir unseren Preiseinstieg finden. Dann gibt es die mittlere Preisrange, da sind gewisse Mehrwerte ausgewiesen. Du hast gerade schon welche genannt, Weidehaltung zum Beispiel oder Tierwohlhaltungsstufen. Da haben wir so eine Preisrange bei der Milch, um bei dem Produkt mal zu bleiben, um es deutlich zu machen, von 1,29, 1,39 ungefähr ein Liter im Tetrapack. Da haben wir gewisse Marken, die sich da tummeln und eigentlich auch zu einem einigermaßen vernünftigen Auszahlungspreis für die Landwirte kommen könnten. Und dann haben wir noch die Premium-Marken, die teilweise über eine ganz andere Geschichte an die Verbraucher herangetragen werden, wie, ich sag jetzt mal, eine Weinstephanmilch oder Bärenmarke oder so, wo es gar nicht so sehr darum geht, Mehrwerte mitzugeben, also Nachhaltigkeitskriterien auszuweisen, sondern es geht um eine Marke, die sich hervorhebt durch ihr Design, durch das Marketing, durch die Werbung im Fernsehen, was auch immer, oder durch jahrzehntelange Präsenz. Und da werden dann Preise von 1,70, 1,80 bei einem Liter Milch gezahlt. Für uns als Landwirte ist das aber nur ein Teilbereich des Marktes. Das LEH-Geschäft ist für meine Molkerei ungefähr nur 35-40% des Gesamtgeschäftes. Und deswegen partizipieren wir nicht direkt von einem höheren Preis, wenn die Lebensmittel im Laden zu einem besseren Preis verkauft werden, sondern Wir müssen eigentlich als Erzeuger einen Mix der Verwertungen akzeptieren. Und der entsteht durch Weltmarktgeschäft, durch Milchpulver an Verarbeiter, wie zum Beispiel Süßwarenhersteller oder Eishersteller oder Backwarenhersteller, die alle über den Preis kaufen. Oder, was auch noch ein großer Bereich ist, ist Großgebinde für Großverbraucher wie Kantinen, Krankenhäuser, Altersheime. Und das heißt, am Ende wird 2/3 des Marktes wird über den Preis reguliert und 1/3 kann sich durch Qualifizierung des Produktes einen besseren Preis am Markt erwirtschaften, wovon aber der Preiseinstieg ausgenommen ist. Der Preiseinstieg holt uns im Prinzip durch die Rückkopplung auf den Weltmarktpreis dieses Niveau auch nochmal in den LEH-Bereich rein. Und wenn ich dann, so wie eben gesagt, einen Auszahlungspreis von roundabout 41, 42 Cent habe pro Liter Milch, dann entsteht er durch die verschiedenen Verwertungen und der Schnitt davon, das ist mein Auszahlungspreis bei der Milch und nicht nur das LEH-Geschäft. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt, aber sonst müsst ihr nochmal eben nachfragen.
Ja, vielen Dank, weil ich denke, das ist tatsächlich so, dass ja die wenigsten wissen, wie solche Preise halt wirklich entstehen und dass auch der Weltmarkt da so eine große Rolle spielt. Und ja, wenn man jetzt nochmal die Lieferkette Milch anguckt, also wir haben halt wirklich auf der einen Seite halt die viel zu niedrigen Erzeugerpreise für Landwirtinnen und auf der anderen Seite ist ja aber der Preis im Supermarkt, den die Verbraucherinnen zahlen müssen, schon auch gestiegen. Was passiert dann jetzt noch mal genau auch dazwischen oder wer verdient dann genau an der Milch?
Also meine Molkerei stellt zum Beispiel zu 25% ungefähr Vollmilchpulver her für die Süßwarenindustrie. Süßwarenindustrie kennen wir alle, fährt richtig große Gewinne mit einem Produkt, was zu 50-60% aus diesem kristallinen Milchpulver besteht. Dann kommt da noch ein Haufen Zucker dazu und Kakaopulver und Fett. Und das ist am Ende ein Schokoriegel oder eine Süßware, die zum Beispiel abends vor der Tagesschau minutenlang beworben wird oder als zusätzliche Milchportion für Kinder beschrieben wird oder so. Und diese Firmen machen Milliardengewinne. Und wenn man sich überlegt, dass 50 oder 60% unseres Milchpulvers da verwertet wird, um dieses Produkt herzustellen, was mit hohen Gewinnmargen verkauft wird, aber überhaupt nicht über Mehrwerte, sondern rein über ein Markenbewusstsein. Und wir werden an diesen Mehr, an dieser Gewinnmarge im Prinzip überhaupt nicht beteiligt. Und wenn wir dann unsere Molkerei ansprechen, warum setzt ihr da nicht einen höheren Preis durch? Dann sagen die, wir haben keine Chance, das irgendwie durch Qualifizierung oder durch Verhandlungen besser zu gestalten. Wir werden einfach dieses Produkt nur über den Preis los. Das ist so die Sichtweise aus der Erzeugerseite, dass ich da im Prinzip einfach akzeptieren muss, dass da Gewinne gemacht werden mit meinem Produkt, mit meinem Rohstoff, den ich dafür liefere, aber wir da nicht dran beteiligt werden. Das kann man vielleicht so relativ deutlich formulieren.
Dieser eine, also Studie oder ja, es gibt verschiedene Studien. Eine Studie zeigt jetzt nochmal, dass rund 1/3 der Inflation bei Lebensmitteln nur auf die Marktmacht der Supermärkte zurückzuführen ist. Ihr beschäftigt euch damit bei der Verbraucherzentrale. Was sind denn notwendige Schritte, um so eine Preistreiberei zu stoppen?
Also was man tatsächlich vielleicht erstmal am Anfang sagen kann, ist, dass wir gar nicht so genau wissen, wie sich diese hohen Lebensmittelpreise zusammensetzen. Wir wissen, dass es Faktoren gibt, wie zum Beispiel die Weltmarktpreise, wie Elmar gerade gesagt hat, gestiegene Rohstoffpreise in der Produktion, höhere Personalkosten oder auch logistische Schwierigkeiten in internationalen Lieferketten aufgrund von Krisenzeiten. Und die Zahlen, die wir kennen, die uns tatsächlich vorliegen, sind die von den Erzeugerpreisen, bei denen wir seit Jahren beobachten, dass sich der Gewinn am Verbraucherpreis stetig verringert, und den Ladenpreis im Supermarkt. Das heißt, wie sich die Preisbildung dazwischen entwickelt, ist im Moment komplett intransparent. Deswegen plädieren wir dafür, dass eine Preisbeobachtungsstelle entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette eingerichtet werden sollte, bei der Auffälligkeiten frühzeitig erkannt werden können und die Bundesregierung gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen kann, um Preistreiberei entlang der Kette Einhalt gebieten zu können. Und außerdem sind wir der Meinung, dass es eine Sektoruntersuchung der Lebensmittelindustrie durch das Bundeskartellamt geben sollte. Aufgrund der Inflation hat dies tatsächlich in mehreren europäischen Nachbarländern bereits stattgefunden. Und dort hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es nicht immer unbedingt der Lebensmitteleinzelhandel war, der die Preise nach oben getrieben hat, sondern tatsächlich die Lebensmittelhersteller. Die Frage der Marktmacht ist hier also eine ganz interessante, weil wir beobachten ja immer längere Preisverhandlungen zwischen dem Lebensmitteleinzelhandel und den Herstellern, bei dem wir sehen, dass der Hersteller immer höhere Preise fordert und der Lebensmitteleinzelhandel nicht bereit ist, diese an die Verbraucher weiterzugeben. Es gibt sogar Lebensmitteleinzelhändler, die sich inzwischen als Verbraucherschützer bezeichnen. Es führt dazu, dass die Regale in den Supermärkten durch Eigenmarken ersetzt werden, die wiederum auch um einiges teurer geworden sind während der Inflation und natürlich auch eine kostengünstige Ausweichmöglichkeit für Verbraucherinnen sind. Das heißt, da kann der Umsatz im Einzelhandel tatsächlich gestärkt werden. Die Monopolkommission schaut sich den Lebensmitteleinzelhandel gerade an und will bis zum Ende der Legislaturperiode dazu einen Bericht vorlegen. Darauf sind wir sehr gespannt. Aus diesem könnte sich tatsächlich auch nochmal eine Sektoruntersuchung entwickeln. Was für Verbraucherinnen ganz wichtig ist, ist tatsächlich auch Transparenz. Also auch hier ist Transparenz das wichtigste Werkzeug, um sich gegen hohe Preise zu schützen. Das könnte zum Beispiel durch eine Preisvergleichsplattform stattfinden, sodass Verbraucherinnen die Möglichkeit haben, sich eigenständig vor dem Einkauf zu informieren, wo sie die für sich günstigsten Produkte oder auch besten Produkte finden können. Es hat sich gezeigt, dass Preistransparenz tatsächlich Preise reguliert durch den Wettbewerb, der dadurch stattfindet.
Da möchte ich gerne bei dir auch nochmal nachfragen, also gerne auch nochmal Bezug nehmen auf das, was Lisa auch gesagt hat. Und du, forderst ja auch, dass wir eine Marktpolitik brauchen oder eine auch Gestaltung des Marktes. Und vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben ja auch in der europäischen Agrarpolitik, werden ja sehr viele, also jährlich Milliarden an Subventionen für die Landwirtschaft gezahlt. Doch diese Zahlungen werden halt noch immer nicht ausreichend an Klima- und Umweltschutz und auch an soziale Fragen irgendwie geknüpft. Und wir haben ja im Moment auch, sehen wir ja auch auf den Straßen viele Proteste von Bäuerinnen und die auch zeigen, wie schlimm auch die Lage auf den Höfen ist. Von dir kenne ich die Aussage, dass du gesagt hast, eine Subventionierung von Agrarprodukten wird so auch nicht mehr weitergehen können. Also ja, welche Rahmenbedingungen brauchen Landwirtinnen denn, um faire Preise am Markt zu erzielen?
Die Europäische Kommission und aber auch im Parlament nehmen die Vorschläge dazu langsam Gestalt an, sofern sie nicht sogar schon da sind. Aber ich möchte vor dem nochmal eben auf Lisas Ansatz einer Preisbeobachtungsstelle eingehen. Die Preisbeobachtung ist sicherlich richtig und wichtig. Die sollten wir auch machen. Und darüber hinaus sollte diese Preisbeobachtungsstelle oder Onboot-Stelle auch unlautere Handelspraktiken beobachten. Aber was elementar wichtig ist, ist aber auch dazu eine Kostenfeststellung, dass zu dem Produkt, wo der Preis im Prinzip veröffentlicht wird, auch die Erzeugungskosten dazu, damit wir am Ende zu einer sogenannten Margeneinschätzung kommen. Das ist auch in der Europäischen Kommission mittlerweile ein Vorschlag, der vor allem aus den südlicheren Ländern kommt, aus Spanien, Portugal, aus Frankreich, um im Prinzip die Profiteure der Wertschöpfungskette zu entlarven. Das ist, glaube ich, der Gedanke, den man so weit zu Ende führen muss, damit man zu einer sinnvollen Aussage kommt. Nur die Preise zu beobachten, hilft uns am Ende auch nicht wirklich weiter. Um die ganze Kette transparenter zu machen, muss es eben auch die Kosten mit beobachten. Das ist nochmal elementar wichtig, meiner Meinung nach, um zu diesem zumindest Teilergebnis Transparenz innerhalb der Kette zu kommen. Dann zur europäischen Agrarpolitik. Ja, wir haben seit den 90er Jahren, seit der McSherry-Reform, im Prinzip auf der Seite der Landwirte Direktzahlungen, die wir bekommen, um am Ende weltmarktfähig zu sein. Das heißt, die höheren Standards, die wir in Europa erfüllen müssen, werden uns ausgeglichen durch Subventionen, um unser Produkt am Ende auch auf dem Weltmarkt absetzen zu können, weil der Weltmarkt in der Regel, also rückwirkend die letzten 20 Jahre, war davon, glaube ich, 18 Jahre oder 19 Jahre unter dem europäischen Markt. Und um das auszugleichen, haben die Landwirte Subventionen bekommen. Jetzt haben wir aber den Zustand, dass zum einen die Kassen leer sind, egal ob in Brüssel, in Berlin oder hier bei uns im Bundesland in Düsseldorf, sondern wir haben auch den Zustand, dass diese gesellschaftlichen Leistungen mittlerweile an die Subventionen geknüpft werden. Das heißt, die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik der EU, hat gesagt, wir kürzen diese Direktzahlungen und um den Landwirten die Chance zu geben, trotzdem die Gesamtmenge an Subventionen zu bekommen, belegen wir einen Teil der Summe mit Umweltstandards. Da sind wir wieder bei Tierwohl, da sind wir bei Umweltkriterien, sprich Biodiversität oder gentechnikfreier Fütterung, was auch immer. Und dann kommt der dritte Punkt noch dazu, das sind Klimakriterien, dass die Landwirtschaft, und da sind wir ja als Milchviehhalter, die wir mit Kühen arbeiten, besonders betroffen, immer sehr, sehr im Zentrum der Kritik der CO2-Emissionen stehen. Also die Klimadebatte spielt auch noch mit rein. Und was dadurch zwangsläufig entsteht, ist, dass wir das verlorene Geld der Subvention müssen wir am Markt verdienen. Und das entspricht eigentlich auch den Ansprüchen der Landwirte, dass wir sagen, wir wollen mit unserer Hände Arbeit unser Geld verdienen und mit unserem Produkt und nicht über Subventionierung. Weil die fließt nämlich größtenteils an die riesengroßen Betriebe, weil sie über die Hektar verteilt werden und kleinere Betriebe partizipieren deutlich geringer davon. Wenn man aber schaut, wer diese gesellschaftlichen Anforderungen besser und deutlich intensiver bedienen kann, sind es die Familienbetriebe und die kleineren Betriebe, die für die Biodiversität deutlich mehr erreichen können. Um diesem Zustand gerecht zu werden, hat die EU-Kommission in der gemeinsamen Marktordnung verschiedene Möglichkeiten gegeben. Das ist die Vertragsgestaltung innerhalb der Kette und untermauert die mit dem Artikel 148 zum Beispiel oder mit der kartellrechtlichen Freistellung von Nachhaltigkeitskriterien durch den Artikel 210a, wo es dann darum geht, dass Preise nicht durch diese Nachhaltigkeitskriterien sich nicht nivellieren für die Leute, sprich für den Handel, die sie am Ende dem Verbraucher anbieten. Und da ist man auf der europäischen Seite schon in dieser Transformation ein ganzes Stück weiter, nur man macht es anscheinend nicht gut genug, dass die Landwirte im Prinzip auch wirklich verstehen, wo es darum geht oder am Ende denen die Möglichkeit gibt, am Markt das Geld zu verdienen. Das ist so der Ausblick nach vorne aus meiner Sicht erstmal.
Da würde ich gerne noch mal einmal nachfragen, also diese Marktgestaltung, was wir da für Instrumente eigentlich auch zur Verfügung haben, so wie du sagst, dass es halt so wichtig ist, dass wirklich faire Preise halt am Markt überhaupt entstehen können und damit auch die Landwirtinnen für ihre Arbeit dann auch entsprechend bezahlt werden. Du hattest es ganz am Anfang schon gesagt, es ist ja tatsächlich so eine ganz absurde Situation oder dass es so ist, dass Milch abgeliefert wird und dann Milchbäuerinnen erst danach erfahren, was sie eigentlich für diese Milch erhalten. Also wenn man es vergleichen würde, ein Autoverkäufer verkauft ein Auto und der Käufer sagt dann halt erst ein paar Monate später, was er denn dafür zahlt für dieses Auto. Du hattest den Artikel 148 angesprochen. Das ist ja eine Möglichkeit, wo jetzt dran gearbeitet wird, dass nämlich festgehalten wird vorab Preis, Menge, Qualität und auch Lieferdauer, so dass das halt vor der Lieferung geregelt ist. Was sind deine Erwartungen von der Umsetzung dieses Artikels? Und ja, vielleicht auch noch ein paar Worte dazu. Warum dauert es so lange, dass das in Deutschland auch umgesetzt wird?
Ja, zum einen sind meine Erwartungen eigentlich genau das, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass Transparenz entsteht innerhalb der Kette. Dann wird sich nämlich ganz schnell deutlich zeigen, dass die Erzeuger nicht die Profiteure von höheren Preisen sind, sondern dass die in den Stufen danach deutlich mehr einstreichen. Die Situation durch die Vertragsgestaltung wäre dahingehend erstmal, dass man Transparenz herstellt und zum anderen, dass wir überhaupt erstmal die Gelegenheit bekommen zu entscheiden, produziere ich überhaupt für den mir vorgegebenen Preis. Es ist übrigens nicht nur bei der Milch so, es ist auch bei anderen Produkten so, dass die Landwirte ihr Produkt abgeben und dann später erst genau erfahren, was sie dafür bekommen. Das ist bei Getreide oder bei anderen Agrarprodukten genauso. Immer wenn ich an den Handel vermarkte, also jetzt nicht der Lebensmitteleinzelhandel, sondern der große Agrarhandel, der hinter den Landwirten oft steht. Nur die Leute, die sich selber um ihre Vermarktung kümmern, sprich Direktvermarkter, die erfahren wirklich diesen Zustand schon, dass sie dem Abnehmer sagen können, für den und den Preis möchte ich mein Produkt verkaufen und darunter kann ich es nicht, sonst mache ich Verlust am Ende. Und das ist das, was uns in den Wahnsinn treibt, dass wir das einfach nicht hinkriegen, dass viele Landwirte einfach im Vertrauen auf genossenschaftliche Verarbeitung oder genossenschaftliche Firmen, die hinter uns stehen, dass die für uns einen auskömmlichen Preis erwirtschaften. Und am Ende stellt sich raus, es hat nicht gepasst und wir tragen die finanzielle Verantwortung dafür. Und das ist das, was auch den jungen Landwirten oft den Schritt schwer macht, in die Landwirtschaft einzusteigen, weil sie sich gar nicht ein Einkommen daraus vorstellen können, weil wenn durch Marktverwerfung oder durch Überproduktion oder die Preise auf einmal wieder purzeln und man hat aber ein Jahr lang oder monatelang vorgearbeitet und an dem Punkt, wo es verkauft wird, erzielt es nicht den Preis, den man sich vorgestellt hat oder den man auch haben muss, um die Kosten zu decken.
Also die Ampelregierung kann sich jetzt mit der Anwendung des Artikels 148 für mehr Fairness in der Lieferkette entscheiden und die Bäuerinnen in der Wertschöpfungskette stärken. Elmar, noch mal eine Nachfrage dazu. Was kann Deutschland dann auch von anderen Ländern lernen? Da wird ja schon ein bisschen mehr umgesetzt als bei uns, zum Beispiel mit Blick auf Spanien oder Frankreich, wo wir schon eine Marktgestaltung haben mit politischen Maßnahmen für faire Preise, zum Beispiel das Verbot des Einkaufs unterhalb der Produktionskosten.
Ja, wir haben da verschiedene Ansätze. In Spanien ist es ja ein Regelwerk, wie so ein Vertrag über die Kette aussehen muss. Du hast es schon richtig gesagt, also Kauf unter Erzeugungskosten ist eigentlich verboten gesetzlich. Und dadurch, dass ein Vertragsmodell den Vertragspartnern vorgeschrieben wird vom Ministerium, müssen sich eigentlich mit diesem Vertragsmodell die Leute, die die Produkte handeln, darauf einigen, dass man die Kosten der vorherigen Stufe akzeptiert und respektiert. Das ist im Bereich Milch in Spanien, glaube ich, nicht die zentrale Forderung gewesen, sondern es geht da auch um Obst und Gemüse, um Ölfrüchte und solche Geschichten, weil in Spanien die wahren Kosten der Lebensmittel oder die fairen Kosten, wenn man die soziale Nachhaltigkeit mitnimmt, in der Kette Einzug halten soll. So ist es die Forderung der Regierung. Da geht es zum Beispiel darum, dass billige Gemüse- und Obstexporte, hauptsächlich nach Deutschland und Frankreich zum Beispiel in große Supermarktketten, dass die durch illegale Brunnen und Bewässerung produziert werden oder durch Immigranten, die zu unter Mindestlohn arbeiten. Und das war eigentlich die Motivation zu sagen, wir müssen mal hinschauen in der Kette, was da überhaupt passiert. Die Warenkosten müssen realisiert werden und in der Kette auch weitergegeben werden. Die Milchbauern, die in Spanien 30 Jahre lang unter dem europäischen Niveau ihre Milch verkauft haben, also das europäische Niveau lag immer über dem spanischen Preis, haben seit 2021, seit dieses Gesetz im Prinzip wirklich greift und auch scharf geschaltet ist, einen besseren Preis als im europäischen Durchschnitt. Und das zeigt mir, dass dieser Ansatz zwar nicht von heute auf morgen, aber langsam, aber sicher Wirkung zeigt. Und das ist, sage ich mal, etwas, was jetzt auch, ich war am Mittwoch in Brüssel unterwegs, bei Parlamentariern, die sagen uns, also die Spanier schlagen vor der Kommission, dass man dieses Modell mal für ganz Europa prüft, ob man das nicht für ganz Europa mal scharf schalten sollte oder mal testen sollte. Geburtsfehler, die da gemacht werden, genauso wie in Frankreich, sind natürlich auch Ausnahmen für Genossenschaften. Da kann man jetzt politisch drüber streiten, wer dahinter steckt oder nicht. Dasselbe erleben wir ja in Deutschland jetzt auch bei der Umsetzung des Artikels 148 oder was danach vielleicht noch kommen muss, das Agrar-OLKG. Da haben wir halt innerhalb der Koalition die FDP, die dagegen ist, die für liberale Märkte steht. Und wir haben im Bundesrat die Mehrheit der CDU-Länder, die auch dagegen sind. Und unser deutscher Bauernverband und Raiffeisenverband oder die Fachverbände wie der Milchindustrieverband, die vehement gegen diese Dinge sind, die haben über die konservativen Parteien natürlich auch einen gewissen lenkenden Effekt.
Über das Agrarorganisations- und Lieferkettengesetz sprechen wir auch gleich noch einmal. Und Lisa, ich möchte gerne dich noch mal fragen, wie würden denn Verbraucherinnen eigentlich von so einer Marktgestaltung profitieren?
Also eine strukturierte Marktgestaltung würde definitiv für mehr Transparenz sorgen und für stabilere Preise. Und dann könnten sich Verbraucherinnen auch sicher sein, dass die bezahlten Preise im Supermarkt auch bei den Erzeugern mehr ankommen, als sie es jetzt gerade tun. Das heißt, es verschafft Vertrauen und das ist im Einkauf auch eine sehr wichtige Währung. Denn Verbraucherinnen wollen die heimische Landwirtschaft unterstützen. Auch das wissen wir aus eigenen Umfragen, wo auch da jeder 7. von 10 Personen gesagt haben, dass sie regionale Produkte kaufen, um die heimische Landwirtschaft zu unterstützen.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dieser Punkt Vertrauen, was wir jetzt in unserem Gespräch schon gesehen haben, dass da einfach ganz vieles nicht bekannt ist und es einfach immer dann ein großes Fragezeichen ist, wofür bezahle ich dann eigentlich die Preise? Und auf der anderen Seite dann ist auch schwer zu verstehen, dass die Landwirtinnen tatsächlich gar nicht die entsprechenden, dass ihnen nicht die entsprechenden Preise auch gezahlt werden. Wir sehen ja dieses Problem auch in der globalen Lieferkette. Also auch da gibt es so viele Bereiche, wo Bäuerinnen keine existenzsichernden Einkommen erzielen können. Also zum Beispiel, wenn man nur mal in den Kaffeeanbau schaut, dann zeigen sich ähnliche Probleme wie hier bei uns bei den Erzeugerinnen von Milch. Und da nochmal auf dieses schon angesprochene Agrar-OLKG, was ja, Regeln setzt für die Handelspraxis und die Initiative Faire Preise in der Lieferkette, ein Bündnis aus verschiedenen Umwelt-, Entwicklungs- und landwirtschaftlichen Organisationen, fordert ja auch, dass dieses Verbot zum Beispiel des Einkaufs unterhalb der Produktionskosten als unfaire Handelspraxis halt auch im Rahmen des Agrar-OLKGs auch umgesetzt wird. Davon würden denn ja auch Bäuerinnen halt hier und im globalen Süden profitieren. Da würde ich gerne nochmal von euch beiden wissen, vielleicht auch erstmal Lisa, wie schätzt du so diese Wirkung auch von solchen Bündnissen ein? Und wie wichtig ist vor allem da auch den globalen Blick, den globalen Blick zu haben?
Also ich glaube, der globale Blick ist ganz doll wichtig, denn wir leben in Deutschland ja nicht in einer Blase und die Lebensmittelproduktion endet und fängt ja nicht an den Grenzen unseres Landes an. Und ich glaube, gerade in der Landwirtschaft sind Bündnisse dabei ganz wichtig, denn unser Konsum sollte so ausgerichtet sein, dass auch bei den Erzeugerinnen in anderen Ländern ein existenzsichernder Lohn gezahlt werden kann. Als Sozialstandards wären ja auch hier in Deutschland für Verbraucherinnen immer wichtiger. Das sieht man ja auch an den Umsatzzahlen für Fairtrade. Und was man halt natürlich sagen muss und auch sagen kann, ist, dass das Agrar-OLKG noch sehr viel Luft nach oben hat und es jetzt unfassbar wichtig ist, dass die Bundesregierung Maßnahmen und Anpassungen vornimmt und ausarbeitet und auch den globalen Aspekt dabei unbedingt berücksichtigt.
Helma, von dir nochmal zum Agrar-OLKG und den Fragen auch nach den Bündnissen.
Ja, die Bündnisse sind super wichtig, um genau dasselbe Denken, was bei Produkten aus dem globalen Süden nach hierhin kommt, dieser Fairtrade-Gedanke, dass der hier für unsere regionale Landwirtschaft auch gelten muss. Da müssen wir sicherlich über viele Themen sprechen, aber eins ist auch, sag ich mal, elementar wichtig, sowohl für den Verbraucher als auch für den Erzeuger, sind längerfristige Verträge. Wir haben jetzt teilweise Verträge, die halbjährlich oder quartalsweise oder teilweise monatlich verhandelt werden und dadurch entsteht eine Volatilität, die, wenn sie nach unten schlägt, bei den Erzeugern immer dafür sorgt, dass wir jede Menge Betriebe haben, die einfach das Handtuch schmeißen und sagen, jetzt geht's einfach nicht mehr. Und die Volatilität nach oben ist der Grund, warum der Bauernverband sagt, wir müssen diese mitnehmen, diese Preisausschläge nach oben, damit wir die nach unten zwischenfinanzieren können. Nur eins ist sicher, wenn wir Planbarkeit und Sicherheit in der Kette haben wollen, brauchen wir ruhige Märkte, die nicht diese Aufs und Abs haben, sondern wir brauchen da längerfristige Verträge und eben diesen Grundgedanken fair zum Mensch im Prinzip zu sein, fair zur Umwelt, fair zum Tier und fair zum Klima. Und wenn wir das einmal mal definiert haben und vielleicht, wenn es sein muss, auch vertraglich festhalten, dann haben wir im Prinzip die vier Säulen der Nachhaltigkeit, haben wir dann am Ende besser gestaltet als das, was wir jetzt gerade erleben. Und das ist auch der Sinn dieses Agrar-OLKG und die Umsetzung in Spanien oder Frankreich. Da heißt es halt anders, aber im Grunde genommen ist es der Sinn, den man da sucht. Den sollten wir hier in Deutschland uns gut überlegen und am besten ohne die Geburtsfehler der anderen installieren. Das ist so. Und der erste Schritt dafür ist die Einführung der Vertragsgestaltung.
Und genau, das hoffen wir jetzt auch, dass die Ampelregierung das jetzt auch zeitnah umsetzt. Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich möchte zum Abschluss nochmal eine Frage an euch beide stellen, ein bisschen abgewandelter Form. Einmal Lisa, was möchtest du den Landwirtinnen mit auf den Weg geben? Und Elmar, ja, was ist deine Botschaft an uns Verbraucherinnen? Und ja, Lisa, fang du doch bitte an.
Also ich möchte den Landwirtinnen auf jeden Fall mitgeben, nicht das Vertrauen in uns Verbraucherinnen zu verlieren, denn die heimische Landwirtschaft zu unterstützen ist wahnsinnig wichtig für uns und regionale Produkte zu erwerben ebenfalls. Und ich glaube, das Ziel ist für uns alle eigentlich dasselbe, nämlich faire Preise für alle Beteiligte entlang der Lieferkette, von den Erzeugerinnen bis hin zu den Verbraucherinnen.
Ja, im Grunde genommen kann ich das ja nur unterstützen. Die Verbraucher profitieren am Ende auch durch gesellschaftliche Leistungen, die die Landwirtschaft, die bäuerliche Landwirtschaft leistet, profitieren ja auch die Verbraucher in ihrer Umgebung. Wenn sie regional einkaufen, entwickelt sich die Region anders, als wenn man in die, ich sag mal vorsichtig, es ist immer so ein böses Wort, industrielle Landwirtschaft abdriftet. Und das kann ich nur, wenn ich beim Einkauf immer diesen Gedanken mitführe. Vielleicht eine Initiative in Frankreich, die im Moment aktuell da ist, da möchte man ein sogenanntes Fair-Label etablieren, wo diese vier Nachhaltigkeitskriterien drin fixiert werden und zertifiziert werden. Und nur wer die berücksichtigt, darf dieses Wort fair im Produktnamen verwenden. Vielleicht ist das auch mal ein Gedanke, den wir in unserer Kette, nie, wir brauchen ihn nicht zu zertifizieren, das ist, glaube ich, gar nicht so elementar wichtig, sondern den Grundgedanken, bei den Verbrauchern manifestieren.
Ja, vielen Dank. Also diese Botschaften nehmen wir mit und verbreiten sie. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
Wird wichtig sein, dass wir an diesem Thema dranbleiben und uns weiter für faire Lebensmittelpreise in den Lieferketten einsetzen, global und in Deutschland. Es liegen ja Instrumente vor, wie wir gehört haben, die nun von der Ampelregierung umgesetzt werden müssen. Es braucht endlich eine transparente Gestaltung von Märkten, Stärkung der Bäuerinnen und alle Verbraucherinnen müssen Angebote für eine gesunde Ernährung erhalten. Ich nehme viel mit aus diesem Gespräch, vor allem, dass faire Erzeugerpreise nicht heißt, dass die Verbraucherpreise steigen müssen. Dies ist nochmal eine gemeinsame Podcast-Folge mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und German Watch und ich bedanke mich sehr für die gute Zusammenarbeit und freue mich auch wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt, abonniert ihn gerne und schreibt uns auch Kommentare an podcast@agrarkoordination.de. Damit wir weitere Folgen machen können und auch weiterhin unabhängig arbeiten können, freuen wir uns auch über Spenden. In unserer nächsten Folge schauen wir dann nochmal auf die globale Lieferkette, und zwar im Kaffeehandel. Schaltet also gerne wieder ein, wenn es heißt, ist was.